Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
Um die Energiewende erfolgreich und zügig umzusetzen, braucht es eine Vielzahl an Akteuren wie Behörden, Projektierer und Kommunen. Auch und insbesondere vor dem Hintergrund der beschleunigten Energiewende und der Klimaziele. Auch die Menschen vor Ort, die Bürgerinnen und Bürger, können eine naturverträgliche Energiewende aktiv mitgestalten, daran teilhaben und auch finanziell davon profitieren. Zum Beispiel in sogenannten Bürgerenergiegemeinschaften. In Deutschland gibt es derzeit über 2500 Bürgerenergiegemeinschaften mit mehr als 500.000 Mitgliedern. Das Bündnis Bürgerenergie wurde 2014 in Berlin gegründet. Es setzt sich dafür ein, Bürgerenergieprojekte als wichtige Säule der Energiewende zu fördern und eine dezentrale und ökologisch wertvolle Energiewende zu ermöglichen. Heute wollen wir genau darüber mehr erfahren. Was ist Bürgerenergie eigentlich und welche Projekte gibt es? Welche Vorteile bietet sie für die Menschen vor Ort? Aber wir fragen natürlich auch nach, vor welche Herausforderungen sind die Beteiligten gestellt? Wo sind mögliche Stolpersteine? Und welche Rolle übernimmt hier das Bündnis Bürgerenergie? Damit wieder herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Anke Ortmann und mein heutiger Gast ist Katharina Habersbrunner, geschäftsführende Vorständin und Vorstandssprecherin des Bündnis Bürgerenergie. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Frau Ortmann, danke für die Einladung.
Ich habe es ja schon zu Beginn kurz erwähnt, aber in Ihren Worten nochmal, was ist eigentlich Bürgerenergie und wo sehen Sie die Möglichkeiten, diese als Säule der Energiewende zu nutzen?
Bürgerenergie bezeichnet für uns Initiativen und Projekte, bei denen Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Planung, an der Finanzierung, an der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien beteiligt sind. Also sie haben eine aktive Rolle und das ist aktive Teilhabe. Es sind Privatpersonen, es sind landwirtschaftliche Betriebe, Genossenschaften, andere gesellschaftsrechtliche Formen, die eben hier gemeinschaftlich die Energiewende voranbringen wollen. Und das Ziel von Bürgerenergie und den Akteuren und Akteurinnen der Bürgerenergie ist eine nachhaltige und sozial gerechte Energiewende, bei der eben nicht nur ökonomische Ziele verfolgt werden, sondern auch soziale und ökologische Ziele. Das bedeutet auch ökologisch verträglich und sozial so viele Menschen wie möglich mitzunehmen.
Also dieses Bündnis hat sich ja 2014 gegründet. Können Sie ungefähr sagen, wann das vielleicht mit den Bürgerenergiegemeinschaften losging und was der Anlass eigentlich war für dieses Bündnis, sich zu gründen dann?
Also mit den Bürgerenergiegemeinschaften ging es an sich in den 90er Jahren los. Es waren dann die Pioniere der Solar- und Windenergie, die angefangen haben, auf den eigenen Dächern Solaranlagen zu installieren und Energie zu produzieren. Wir hatten dann im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiengesetz, das eingeführt wurde. Und das war wirklich also ein wichtiger Treiber für die Energiegenossenschaften und hat dann auch zu vielen Gründungen geführt, weil es eben eine feste Einspeisevergütung gab und weil gleichzeitig auch vom Genossenschaftsgesetz es eine Novelle gab und es war einfacher, Energiegenossenschaften zu gründen. Und wir haben dann 2013 bei der Bundestagswahl gesehen, dass Bürgerenergie tolle Konzepte hat für die dezentrale Energiewende, dass es aber eine Stimme braucht, weil es eine sehr vielfältige Community ist dann auch. Das war der Grund, das Bündnis zu gründen dann auch und hier gemeinsam mit einer Stimme für politische Rahmenbedingungen sich einzusetzen. Die Akteure zu vernetzen, also Bürgerenergieakteure und Akteurinnen, die haben eine hohe Expertise mittlerweile. Sie haben sehr viele Geschäftsmodelle, die sie betreiben und auch hier eben diese Menschen zusammenzubringen und hier Austausch zu ermöglichen. Aber das war 2013 der Grund, das Bündnis zu gründen. Und wir hatten letztes Jahr dann auch 10-jähriges und setzen uns eben seitdem für gute politische Rahmenbedingungen für eine dezentrale Energiewende ein, mit großer Bürgerbeteiligung. Also hier die Möglichkeiten, dass sich Menschen in ganz Deutschland an Projekten beteiligen können.
Ja, da sind wir schon direkt so ein bisschen bei dem, was eigentlich die Aufgaben und die Ziele des Bündnisses sind. Meine Frage dazu wäre auch nochmal, wenn Sie sagen, dass Sie eine größere Stimme haben, um die dezentrale Energieversorgung zu stärken. Denken Sie, dass Bürgerenergie eigentlich sozusagen das Potenzial hat, zum, wie nennt man so schön, zum Mainstream oder zum Modell der Zukunft zu werden?
Sehr gute Frage. Also aus unserer Perspektive auf jeden Fall, das ist das Ziel, wofür wir uns einsetzen. Es ist noch nicht der Fall. Viele Menschen kennen Bürgerenergie noch nicht. Es gibt einfach viele Menschen, viele PolitikerInnen auf lokaler Ebene, die das Konzept der Bürgerenergie nicht kennen. Von daher setzen uns wir ein. Aber ja, unser Ziel ist, dass wir mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen das Bürgerenergie einfach einen großen Anteil für die Energiewende beitragen können. Unsere Szenarien zeigen, dass Bürgerenergie bis zu 40% zum Ausbau der erneuerbaren Energieziele beitragen können dann auch. Wir sind uns an sich einig, dass das Energiesystem dezentral ausgestaltet sein sollte und von daher die Bürgerenergie eine größere Rolle spielen kann. Und der zweite Punkt ist auch, dass wir sehen, die Energiewende ist eben ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Wir sehen oft jetzt auch Rückschritte, dass Menschen einfach Klimaschutz und Energiewende als Thema nicht mehr prioritär behandeln. Also wir sind andere Themen wichtiger. Menschen sind zum Teil genervt auch von den Themen. Das bedeutet aber, dass wir die Menschen mitnehmen müssen. Das bedeutet, dass sich vielleicht auch manche Menschen abgehängt fühlen oder nicht mitgenommen fühlen dann auch. Und Bürgerenergie ist aus unserer Sicht einfach ein entscheidender Faktor, dass wir die Transformation, also das heißt ja die Veränderungen, dass wir die mit den Menschen schaffen können. Von daher würde ich sagen, ja, es hat das Potenzial, zum Mainstream zu werden, aber wir brauchen die politischen Rahmenbedingungen und wir sehen natürlich Widerstand von anderen Lobbygruppen dann auch, also die bisher unser Energiesystem einfach auch organisieren, von der Gaslobby, von anderen Lobbygruppen dann auch, mit denen wir uns auseinandersetzen.
Sie haben eben so schön erwähnt, dass die Menschen mitgenommen werden müssen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, dass ja eigentlich genau diese Bürgerenergiegemeinschaften das schaffen können, Menschen mitzunehmen. Sprich also auch, dass diese Bürgerenergieprojekte das Potenzial haben, eine gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende zu erhöhen. Letztendlich ja auch dadurch, dass den Menschen vor Ort die Möglichkeit gegeben wird, eben mitzugestalten, mit teilzuhaben. Also nicht nur mit teilzuhaben daran, wie wird es hier bei uns vor Ort aussehen? Welche Energie bekommen wir? Letztendlich auch eine finanzielle Beteiligung und einen finanziellen Fortschritt hat für die Menschen. Das, denke ich, ist natürlich wirklich wichtig, um diese Akzeptanz und dieses Mitnehmen mitzunehmen, was vielleicht auch dieses Modell in Zukunft sehr, sehr vielversprechend macht oder ein Modell tatsächlich der Zukunft vielleicht werden könnte. Trotz allem ist es natürlich auch eine relativ große Gemengelage mit unterschiedlichen Interessen. Deswegen würde uns natürlich auch nochmal interessieren, mit welchen Anliegen wenden sich denn eigentlich die einzelnen Projekte an Sie? Kann man da auch irgendwie Unterschiede sehen oder stehen Sie vor besonders großen Stolpersteinen?
Ja, beantworte ich gerne. Ich würde gerne nochmal auf die Frage vorher zurückgehen, auch mit Akzeptanz, weil ich wollte einfach nochmal betonen, dass genau die Vorteile von Bürgerenergie und Bürgerenergiegesellschaften sind eben, dass wir die gesellschaftlichen und sozialen Aspekte sehen, zum Beispiel von Akzeptanz, Demokratisierung, Teilhabe. Wir sehen bei Wärmegenossenschaften, dass uns Menschen erzählen, da entsteht ein Gemeinschaftsgefühl jetzt im Dorf dann auch, dass hier das vermittelt wird. Also das ist, gibt wirklich den starken gesellschaftlichen Aspekt, gibt aber auch den wirtschaftlichen Aspekt, dass Bürgerenergieprojekte viel mehr regionale Wertschöpfung erwirtschaften dann auch, weil einfach sehr viele Akteure vor Ort mit eingebunden werden, weil Pacht bezahlt werden, weil die Betreibergesellschaft vor Ort ist. Es gibt sogar einen Wertschöpfungsrechner des Landkreises Steinfurt, die schon sehr frühzeitig mit Bürgerwindparks angefangen haben dann auch und die haben eben berechnet, dass Windparks in Bürgerhand mindestens die doppelte Wertschöpfung erwirtschaften als zum Beispiel Windparks in Investorenhand. Also das ist einfach ganz klares wirtschaftliches Argument, das sehr wichtig ist. Und was noch ein wichtiges Argument ist für Bürgerenergie, das ist, dass einfach privates Kapital mobilisiert wird. Also wir hören ja sehr oft, wer soll das bezahlen? Wer soll die Energiewende bezahlen? Wer soll die Investitionen bezahlen und Kosten, je nachdem, wie man es betrachten möchte? Und wir überweisen ja jährlich mindestens 70, 80 Milliarden für fossile Importe an Länder, die nicht demokratisch geführt werden, um es freundlich auszudrücken, dann auch. Und wir haben aber die Möglichkeit, hier mit Bürgerenergie vor Ort Investitionen anzustoßen und mit privatem Kapital. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt dann auch noch. Und dann, was noch ein Thema ist es, dass es hier wirklich niedrige Einstiegshürden gibt. Also bei Energiegemeinschaften können Menschen oft ab 100 Euro sich beteiligen. Also das ist dann einfach, ist es wieder ein soziales Argument, aber es können einfach finanziell, kann ein Großteil der Gesellschaft mitmachen. Also das ist so der finanzielle Aspekt. Und dann möchte ich noch den technischen Aspekt ergänzen, weil einfach mit Bürgerenergie werden einfach mehr Projekte realisiert. Diese ganzen Dachanlagen, die Freiflächenanlagen, das sind zusätzliche Akteure, die die Energiewende schneller und erfolgreicher voranbringen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also dann ist natürlich unser Argument aus der Bürgerenergieperspektive, dass wir sagen, also mit einer dezentralen Energiewende und wir maximieren die Energieproduktion vor Ort, natürlich sozial und ökologisch verträglich, dass wir auch resilienter sind gegenüber Krisen, was wir ja alle 2022 leidvoll erfahren haben. Und mit der hier vor Ort produzierten Energie sind wir ja auch von internationalen Strommärkten unabhängiger und damit auch von diesen Preisstocks unabhängiger. Das ist ein Argument. Und dann ein letztes Argument als Vorteil von Bürgerenergie ist auch, dass wirklich dezentrale Produktion und kluges Energiemanagement auch wirklich zur Netzentlastung beitragen kann. Und wir müssen es natürlich richtig machen. Darüber wird im Moment viel diskutiert, dass wir Flexibilitäten brauchen, dass wir Großspeicher brauchen dann auch und dass wir damit einfach die Ausbaukosten reduzieren. Dazu brauchen wir Digitalisierung, eine gute Netzplanung und eben gezielte Investitionen in Flexibilitäten und Speicher. Also das nochmal, diese drei Sachen gesellschaftlich, finanziell und technisch. Also haben wir viele Argumente für eine erfolgreiche Energiewende. Es war jetzt noch der Nachklapp zur anderen Frage. Sorry.
Vielen Dank. Nein, ein sehr interessanter Einblick nochmal mit ganz vielen Aspekten, die Sie angesprochen haben. Ich würde noch ganz gern doch noch einmal darauf zurückkommen, bei all diesen vielen Aspekten, die Sie nennen, da gibt es sicherlich auch große Stolpersteine oder Hürden bei Umsetzung von Bürgerenergieprojekten. Also mit welchen Anliegen kommen die Menschen, die Beteiligten, die Akteure auf Sie zu? Wo sind da die Herausforderungen und die Stolpersteine womöglich?
Ja, grundsätzlich kommen auf uns zu Energiegemeinschaften, es kommen Kommunen, es kommen Bürger, Bürgerinnen, es kommen eben oft Energiegenossenschaften oder Initiativen, die eine Energiegenossenschaft gründen möchten, zum Thema Projektberatung und Gründung. Wie komme ich von der Idee zur Genossenschaft? Welche Akteure benötige ich dann auch? Wie muss ich mich aufstellen organisatorisch, um ein Photovoltaik- oder ein Windprojekt umzusetzen auch? Das ist einfach etwas Projektberatung. Zweiter Aspekt sind eben schon bürokratische Hürden. Wir müssen ja immer an Ausschreibungen teilnehmen für Wind- und Solarprojekte dann auch bei der Bundesnetzagentur. Da gibt es einfach viele bürokratische Hürden zu bewältigen dann auch. Welche Fehler können hier gemacht werden? Welche sollten auf jeden Fall vermieden werden? Das sind oft auch Fragen. Und was sehr, sehr oft der Fall ist, das ist grundsätzlich Vernetzung und Erfahrungsaustausch. Also wie ich schon erwähnt habe, es gibt Bürgerenergie. Genossenschaften und Gemeinschaften haben sich sehr professionell entwickelt. Viele davon sind zu Beginn ehrenamtlich geführt und gemanagt, aber die meisten oder viele schaffen es dann auch in die Hauptamtlichkeit. Das heißt, es gibt viel Erfahrung zu Bereichen Technik, Management, Organisationsentwicklung, Finanzierung. Und hier organisieren wir eben auch Erfahrungsaustausch, um Energiegenossenschaften zu befähigen, Projekte umzusetzen. Also ist zum einen, es sind hier also viel Beratung, viel Erfahrungsaustausch. Es gibt Förderprogramme für Bürgerenergie. Es gibt zum Beispiel den Bürgerenergiefonds für Windprojekte von der BAFA. Auch darüber zu informieren, was es gibt. Da wenden sich Menschen an uns. Aber es sind eigentlich also viele Fragestellungen von der Gründung, von der Umsetzung von konkreten Projekten, von der Finanzierung, um hier dann einfach die Hindernisse, die hier sind, zu überwinden.
Eine kleine Nachfrage hätte ich noch. Wir hatten uns ja vorhin schon ganz kurz einmal unterhalten, hatten das auch schon so ein bisschen thematisiert. Die Beschleunigungsgesetzgebung, Stichwort. Hat das Einfluss oder welche Auswirkungen haben die Neuerungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen?
Wir haben in der letzten Bundesregierung Gesetzgebungen gesehen, die die Energiewende wirklich beschleunigt haben. Das Solarpaket, da gab es auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Das haben wir auch gesehen beim Ausbau von den erneuerbaren Energien, von Solar- und von Windenergie. Wir warten auf Entbürokratisierung. Das ist an sich noch nicht eingetreten dann auch. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass einfach die ganzen Prozesse entbürokratisiert werden. Und im Moment haben wir eher Diskussionen bei der Energiewende. Also viele warten auf das Energiewende-Monitoring oder auf den Realitätscheck der Bundeswirtschaftsministerin. Also wir werden viele Diskussionen haben, welche Förderungen wir benötigen, welche Gaskraftwerke gebaut werden, wie der Ausbau der Erneuerbaren weitergestaltet wird.
Was sind die großen regulatorischen Hürden für die Bürgerenergie?
Ja, hier kann ich einige nennen, zum Beispiel das EuGH-Urteil zu Mieterstrom- und Kundenanlagen, also das Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Das haben wir als eine aktuelle deutsche Rechtsgrundlage und die ist eben nicht EU-konform und hier besteht große Unsicherheit und hier fordern wir als Bündnis Bürgerenergie Bestandsschutz für bestehende Projekte. Wir fordern klare Übergangsregelungen und einen verlässlichen Rechtsrahmen für Mieterstrom und für Quartierskonzepte, die über einen Netzverknüpfungspunkt hinausgehen. Das ist momentan ein sehr aktuelles Thema, dem sich Bürgerenergieakteure beschäftigen. Zweites Thema ist die bisherige fehlende Umsetzung von Energy Sharing. Es hätte eigentlich schon bis Mitte 2021 in deutsches Recht umgesetzt werden können. Es wurde jetzt einfach nochmal eine Fristverlängerung gegeben bis Mitte 2026. Und Energy Sharing ist die Möglichkeit, dass eben Bürgerenergiegemeinschaften Strom aus Erneuerbaren dezentral produzieren, über das öffentliche Netz verteilen und verkaufen und handeln und auch speichern. Und dieses Konzept von Energy Sharing, das bringt die Energiewende und auch die Bürgerenergieprojekte wirklich ganz stark voran und mobilisiert private und öffentliche Investitionen. Die müssen aber eben in die richtige Richtung gelenkt werden. Und dafür braucht es auch klare und verlässliche Rahmenbedingungen dann auch. Und das ist sehr wichtig, also innovative Modelle wie Energy Sharing umzusetzen, weil hier kann man eben die Form der lokalen Stromproduktion und Stromnutzung netzentlastend organisieren und es ermöglicht eben auch Flexibilitätspotenziale zu heben. Also hier haben wir zwei Möglichkeiten, Bürgerenergie und die Energiewende voranzubringen.
Wir haben jetzt sehr viel schon über technische Umsetzung und Stromversorgung und Netze und Wärmewende gesprochen. Natürlich drängt sich aber auch die Frage auf, der Umsetzung einer ökologischen Energiewende, also der Umsetzung naturverträglicher erneuerbarer Energienprojekte. Das Bündnis steht auch für die Förderung einer ökologischen Energiewende im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes. So steht es auch auf Ihrer Seite und uns interessiert natürlich, gelingt das tatsächlich? Wie sieht das tatsächlich auch praktisch vor Ort aus? Ich kann mir auch vorstellen, dass nicht alle Beteiligten, die sich in Bürgerenergieprojekten engagieren, einer Meinung sind, dass es da nicht auch Interessenskonflikte gibt, bei den einen vielleicht eher die Wirtschaftlichkeit doch ein bisschen stärker vorherrscht und bei anderen doch eher die ökologischen Aspekte, dass gesagt wird, lasst uns in den Solarpark ein wenig naturverträglicher gestalten, sprich die Module weiterstellen, was natürlich aber auch zur Folge hat, dass eventuell weniger Strom produziert wird, weil nicht auf der gleichen Fläche dann so viele Module stehen, um Raum für Biotop oder Lebensraumschaffung zu schaffen. Also das wäre natürlich meine Frage. Kann Bürgerenergie zum naturverträglichen Ausbau beitragen? Kann es das fördern? Und tut es das eigentlich? Was sind da Ihre Erfahrungen aus den Projekten?
Also zwei Fragen. Kann es und tut es? Ich fange an mit kann es. Also wir sehen das Potenzial von Bürgerenergiegemeinschaften auf jeden Fall sehr groß für eine ökologisch verträgliche Energiewende, weil eben Energiegesellschaften immer eng mit der betroffenen Region verbunden sind und die Anwohner in die Planung mit einbeziehen. Das erhöht auch schon die Akzeptanz und führt oft auch zu einer sensiblen und guten Standortwahl. Also einfach schon mal auch die lokale Eingebundenheit. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist eben, dass viele Akteure, Naturschutzbehörden, Naturschutzverbände, Gutachter von Beginn an mit einbezogen werden. Das ist ein zweiter Punkt dann auch und dass hier ein Dialog stattfindet. Von daher werden einfach auch ökologische Aspekte mit berücksichtigt. Das ist der dritte Punkt, ich hatte den schon erwähnt, ist, dass in der Bürgerenergiegesellschaften und Energiegenossenschaften nicht rein monetär unterwegs sind. Also sie haben wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell bei Energiegenossenschaften, die Mehrheit der Energiegemeinschaften ausmachen, steht es eigentlich auch im Genossenschaftsgesetz, dass es ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Das bedeutet, dass das auch als Vorstand oder als Vorständin einer Energiegenossenschaft okay ist, wenn ich Geld ausgebe für eine ökologische Flächenpflege. Das ist zum Beispiel bei einer Aktiengesellschaft nach meinem Kenntnisstand nach dem Aktiengesetz nicht der Fall. Da muss ich einfach meine Aktionäre bedienen. Das bedeutet, ich muss in den meisten Fällen einfach die Dividende maximieren. Also ich habe hier mehr Gestaltungsspielraum und das wird mehrheitlich genutzt. Also ich sage, ich weiß es nicht, ob alle Energiegemeinschaften dieses Ziel haben. Und es ist vermutlich immer ein Thema, dass ich, wenn ich eine Fläche habe, dass ich den Wunsch habe, da maximal viele Module zu installieren und die Stromproduktion zu maximieren. Aber es gibt einfach in jeder Energiegemeinschaft viele Stimmen und viel Wissen und zu sagen, nein, wir haben andere Möglichkeiten. Wir werden hier weniger Module installieren, weil wir einen Teich anlegen wollen, weil wir Totholzbiotope anlegen wollen dann auch. Also das ist hier zunehmend der Fall, aber sicherlich nicht flächendeckend. Also ich kenne einige Energiegemeinschaften, die es umsetzen. Es ist auch so, dass es jetzt zunehmend Informationen gibt und Leitfäden gibt dann auch. Die Energiegemeinschaften können es. Sie haben das Potenzial, sie haben das Geschäftsmodell dazu. Und einige der Energiegemeinschaften machen es auch, dass sie hier die Flächen ökologisch betreiben. Und ein letzter Punkt hier auch. Energiegemeinschaften haben auch also langfristige Ziele und sind eben lokal stark verankert und machen auch meistens das Monitoring der ganzen Anlage und sie machen auch ein Monitoring der Umweltauswirkungen über die gesamte Lebensdauer der Anlagen. Das heißt, sie sehen auch, also wenn sich hier zum Beispiel auch seltene Arten wieder ansiedeln, dann auch und verbuchen das natürlich auch als ökologische Erfolge. Also das wird zunehmend gesehen und auch gemacht. Energiegemeinschaften organisieren erneuerbare Energienanlagen betreiberorientiert. Das heißt also, sie werden so organisiert, dass die Projekte langfristig in den Händen der Energiegemeinschaft bleiben und einfach lokale Gegebenheiten berücksichtigen. Von daher gibt es hier viele Möglichkeiten. Es gibt zunehmendes Verständnis. Es gibt natürlich die Auflagen der Naturschutzbehörden dann auch, die berücksichtigt werden. Und es gibt auch zunehmend die Expertise, die Anlagen ökologisch zu managen. Und ich habe zwei Beispiele von Energiegenossenschaften, die es machen. Es gibt zum Beispiel jetzt eine Energiegenossenschaft, das ist die Realweg-Genossenschaft im Landkreis Werden in Niedersachsen. Die setzen sich eben für eine naturverträgliche Planung von Freiflächen, Photovoltaikanlagen ein und haben ökologische Kriterien entwickelt für die Projektentwicklung, für den Betrieb der Anlage. Und es gibt die Energiegenossenschaft Beng EG, bei der ich auch aktiv bin. Wir betreiben auch die Freiflächenanlagen einfach ökologisch und haben hier zunehmend Sorten wie Weißdorn, Berberitzen, Wildrosen. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch ganz neu, haben wir erfahren von einer Kartierung, einen IDAS-Bläuling, also einen Tagfalter, der auf der roten Liste ist. Also da, das sind zwei Beispiele.
Das sind ja, neben der Stromerzeugung sind das ja sehr schöne Erfolge. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir kommen leider schon zum Ende unseres Podcasts. Ich würde mich natürlich freuen, von Ihnen noch zu hören, stehen spannende Projekte bei Ihnen bevor? Wie sehen Sie die Zukunft für Bürgerenergieprojekte? Haben Sie das Gefühl, es wird stärker zunehmen, dass Sie uns vielleicht einmal so einen ganz kurzen Ausblick geben, wie Sie die Entwicklung von diesen Bürgerenergiegemeinschaften einschätzen würden oder sich erhoffen?
Ja, also es gibt spannende Projekte, also es gibt Bürgerwindparks, haben Aufschwung, vor allen Dingen in Süddeutschland, in Bayern. Das ist sehr positiv, dass es hier Fahrt abnimmt. Es ist zunehmend so, dass sich Bürgerenergiegesellschaften mit dem Thema Großspeicher beschäftigen, Flexibilitäten, etwas, das sehr wichtig ist und hier auch Erfahrungen gesammelt werden, wie diese entwickelt und betrieben werden. Es gibt immer mehr Wärmegenossenschaften. Es ist eine sehr positive Entwicklung, dass hier Bürgerenergiegemeinschaften und Kommunen eng zusammenarbeiten und Wärmenetze gemeinsam betreiben und hier Menschen mit Wärme versorgen, bei denen zum Beispiel große Stadtwerke die Fernwärmenetze nicht hinbauen. Und das ist einfach wirklich sehr wichtig dann auch, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, sich nachhaltig mit Wärme zu versorgen. Also es sind einfach positive Projekte und Entwicklungen. Und wir brauchen die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Wir haben als Bündnis Positionspapiere zum Beispiel für Energy Sharing zur Verfügung gestellt. Und wir sehen einfach, dass Bürgerenergie neben den wirtschaftlichen Aspekten die wichtigen gesellschaftlichen und sozialen Aspekte mit berücksichtigt. Und von daher hoffe ich, dass einfach Bürgerenergie an Fahrt gewinnt, dass Energy Sharing umgesetzt wird, dass wir die Energiewende digitalisieren. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt dann auch. Und dass wir damit einfach eine bezahlbare und ökologisch verträgliche Energiewende schaffen. Also das Potenzial ist vorhanden und wir tun als Bündnis Bürgerenergie unser Möglichstes, um die Rahmenbedingungen hier zu ermöglichen.
Frau Habersbrunner, das ist ein sehr positiver Ausblick. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und war natürlich froh, dass Sie heute bei uns im Gespräch waren.
Sehr gerne. Vielen Dank an Sie.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie weitere Informationen über Bürgerenergie und die naturverträgliche Energiewende möchten, finden Sie diese natürlich auf der Internetseite des KNE und auch auf der Internetseite vom Bündnis Bürgerenergie. Danke an Sie fürs heutige Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.